Grüße euch herzlich, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können, um Gott zu begegnen, um zu wachsen, zu lernen. Und ja, mit dieser Hoffnung, dass Christus heute groß in uns wird. Der Predigttitel stimmt leider nicht ganz. Ich habe ihn 4 oder 5 Mal in dieser Woche geändert, habe mit dem Text gewühlt. Aber es ist trotzdem mitunter das Thema auf dem Glaubens- und Liebesfundament aufbauen. Aber ich habe einen schlichteren Titel gewählt. Sie können es gerne einblenden. Es ist in unserer Epheser-Reihe sind wir jetzt bei dem Gebet angekommen, dass Paulus für diese Gemeinde spricht. Und so habe ich es ganz schlicht genannt, ein Gebet für die Gemeinde. Ein Gebet für die Gemeinde. Wenn du heute hier sitzt als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, dann wirst du in dir hundertprozentig eine tiefe Sehnsucht haben nach Veränderung. Es ist unabdinglich, ein Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, der sich bekehrt oder diese Wiedergeburt erfährt, wird fortan bis ins Seniorenalter, wenn er so lange leben wird, eine Sehnsucht haben, einen Wunsch nach einer Veränderung. Es ist der Geist Gottes, der das in uns bewirkt. Aber auch wenn du hier nicht als Christ heute sitzt, ich kenne nicht von uns allen hier die Lebensgeschichte oder den Punkt, wo wir in unserem Glauben stehen, wirst du trotzdem eine tiefe Sehnsucht haben nach Veränderung. Das beste Zeugnis dafür sind die Bücherläden. Wenn ihr mal reingeht, wahrscheinlich 1/4 aller Büchershops in Schwäbisch Gmünd haben nur Regalwände voller Selbsthilfeliteratur. 3 Schritte für diese Gewohnheitsänderung, sei der bessere Chef so, sei die bessere Mama, Mama-Hacks für. Überall ist Veränderung, Weiterkommen angesagt. Es ist eine tief in uns Menschen wohnende Sehnsucht, das zu erleben. Aber wir als Gläubige haben da eine ganz besondere Sehnsucht, weil Gott selbst in uns diesen Wunsch gibt. Mehr Glaube, mehr Liebe, mehr Hoffnung, mehr Heiligkeit, mehr Hingabe, wenn du vielleicht Mama oder Papa bist, mehr Geduld oder auch nicht als Mama und Papa, aber vor allem mehr Kraft. Wir könnten vielleicht sagen, in Summe mehr Jesus in uns. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Und ich hoffe, du hast diese Sehnsucht in dir. Es wäre ein wunderbares Zeugnis, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Wir haben uns im Epheserbrief in den letzten Predigten angeschaut, was für ein wunderbares Werk hier in dieser gottlosen Stadt Ephesus begann. Wie Paulus in diese Stadt kam und durch seine Predigt, durch diese lange Zeit, die er dort war, in Summe wahrscheinlich über 2 Jahre, wieder eine blühende Gemeinde entstand, mitten in einer heidnischen, kultischen Welt. Und jetzt ist Paulus nicht mehr da, aber höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber er bekommt Nachricht von den Ephesern. Es ist gut möglich, dass es Aquila und Priscilla waren. Davon lesen wir nämlich, dass sie dort abgestellt wurden in Ephesus, um die Gemeinde weiter zu unterstützen, vielleicht auch von Timotheus. Aber er bekommt Nachricht von den Ephesern und er freut sich. Und diese Freude, in dieser Freude setzt er sich hin oder läuft im Raum umher und diktiert einen Brief, diesen Epheserbrief. Und in diesem Gebet, das er spricht gleich zu Beginn in den Versen 15 bis 19, da geht er darauf ein, was sein größter Wunsch für die Epheser ist. Und es ist tatsächlich Veränderung. Es ist Erleuchtung. Es ist ein Voranschreiten im Glauben. Wenn du dich gefragt hast oder vielleicht auch schon oft auf die Nase gefallen bist, sagst, ja, ich sehne mich nach Veränderung. Ich wünsche, dass diese sündigen Dinge in mir, dass ich sie rausschmeißen kann aus meinem Leben. Dass sie nicht mehr Teil meiner Persönlichkeit sind und dass das, was von Gott kommt, Liebe, Geduld, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, dass das in mir wächst. Aber wenn du schon oft vielleicht gegen die Wand gelaufen bist und gemerkt hast, es geht nichts, dann hoffe ich, dass diese Predigt für dich ist. Und dass es eine Antwort darauf gibt, wie kann ich diese Segnungen von Jesus, von denen Paulus in Versen 3 bis 14 geschrieben hat, Realität in meinem Leben werden lassen. Ich denke, das lernen wir hier in diesem Gebet, das Paulus spricht. Und ich möchte es lesen aus Epheser 1, die Verse 15 bis 19. Ich teile es in 2 Teile auf. Das Gebet geht eigentlich bis Vers 23, aber für heute nur bis Vers 19. Ihr werdet gleich merken, warum. Da ist Wahrheit an Wahrheit gereiht. Man könnte eigentlich in jedem Vers für eine einzige Predigt stehen bleiben. Ich lese Epheser 1, die Verse 15 bis 19. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Das waren viele Nomen, viele Wörter aneinandergereiht nach der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke und der Kraft. Und man denkt, Paulus, das hört gar nicht mehr auf. Alleine viermal am Ende hier etwas, was mit Kraft und Wachstum zu tun hat. Der überschlägt sich hier regelrecht in diesem Gebet. Es handelt sich streng genommen gar nicht so sehr um ein Gebet. Es ist eher der Bericht von anhaltendem Gebet für die Epheser. Und mich beeindruckt es zutiefst bei Paulus. Wie er sagt nicht, ich bete jetzt gerade für euch. Das ist vielleicht noch nachvollziehbar. Er schreibt gerade einen Brief für sie. Sie sind in seinem Kopf präsent und er betet für sie. Nein, schaut, wie er betet. Nichts aufhöre, für euch zu danken. Es ist, als ob er sagen würde, jedes Mal, wenn ich auf die Knie gehe, liebe Epheser, seid ihr Teil meines Gebets. Und ich danke Gott für euch. Ich habe es einmal erlebt, dass bei uns an der Schule, an der christlichen Schule, ein Referent kam, vor dem ich tiefen Respekt habe. Und dieser Respekt wuchs, als er mir ein oder zwei Jahre später sagte, ich war doch bei euch, ihr seid auf meiner Gebetsliste, ich bete jeden Tag für eure Schule. Und ich dachte mir, ich bete nicht jeden Tag für meine Schule. Aber ein Mann, der einmal da war, sagt mir Jahre später, ihr steht auf meiner Liste und jeden Tag bete ich für euch. Ich wäre auch gerne auf Paulus Gebetsliste. Aber dort, wo er war, wo er Kontakt zu den Gläubigen hatte, wo er sah, dass der Glaube geweckt wurde, in jedem seiner Briefe sagt er, ich bete für euch. Ich bete für euch. Ich bete für euch. Warum? Vermutlich, weil Paulus weiß, wer alleine Gemeinden zum Leben erweckt, wer Menschen zur Buße führt und wie groß diese Kraft Gottes ist. Er betet für die Epheser und er dankt für sie. Und sein Dank ist so groß, weil er hört, dass dieser unermessliche Segen, von dem wir in den Versen 3 bis 14 gelesen haben, diese unglaublichen Wahrheiten über Gott, den Vater, den Sohn und den Geist und dieses Geschenk der Errettung, dieses Geschenk des Heiligen Geistes, er merkt, das ist in den Ephesern echt. Das geht voran, sie stehen fest in diesem Glauben. Und bei jedem seiner Gebete, da dankt er Gott für diesen Beweis des Glaubens und der Liebe. Ein Beweis davon, dass diese segnenden Fluten, diese Wasserfälle der Segnungen Gottes über diese Gemeinde in Ephesus darüber hinwegschwemmen. Und er dankt aber vor allem für zwei Dinge. Schaut genau rein in Vers 15. Es sind zwei Dinge, für die er dankt. Er dankt für Glauben und für Liebe. Ich bin einmal durch die NT-Briefe gegangen. Und ich war verwundert, wie dieses Zwillingspaar von Glaube und Liebe nahezu überall im Neuen Testament auftaucht. In fast jedem Brief, von nahezu jedem Apostel gebraucht, Glaube und Liebe. Lass uns diese zwei Begriffe, die wir ja so gut kennen, niemand sagt, wow, wie überraschend, Glaube und Liebe, damit hat niemand gerechnet. Natürlich Glaube und Liebe, was sonst? Unglaube und Hass, oder das ist doch basic, das ist doch klar. Was heißt Glaube? Wortwörtlich, einer der zentralen Begriffe im ganzen Neuen Testament, wortwörtlich Vertrauen, Zuversicht oder Überzeugung. Von fester Überzeugung von einer Sache zu sein. Wenn du an dein eigenes Leben denkst, Wir kennen jetzt die Geschichte der Epheser ein wenig. Ich kenne nicht von jedem hier die Geschichte. Aber wenn du hier sitzt als jemand, der sagt, ich glaube an Jesus Christus. Ich habe ihm mein Leben gegeben und ich folge ihm nach. Und ich glaube an den Himmel. Ich glaube an meine Errettung. Ich glaube an mein Erbe im Himmel. Welchen Weg hast du eingeschlagen, um diesen Glauben zu bekommen? In der Regel gibt es zwei Wege für uns Menschen, wie wir zu Überzeugungen kommen. Der erste Weg ist, man könnte vielleicht den philosophischen Weg nennen, wir denken nach. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du so ein Kopfmensch und du hast dich hingesetzt, hast erstmal nicht an Gott geglaubt und hast dir Listen geschrieben und Bücher gelesen. Heute wird man vielleicht Podcasts dazu anhören. Und hättest Argumente gesammelt und irgendwann mal beim 9. oder 11. oder 15. Punkt hättest du gesagt, wow, das überzeugt mich. Ab heute glaube ich an Jesus. Ich glaube jetzt daran. Ich bin überzeugt, die Beweise machen Sinn für mich. Wenn ich das so radikal sagen würde, ich glaube, niemand hier würde die Hand heben und sagen, das ist meine Geschichte. Mit Sicherheit, ich hoffe, ein Teil deiner Glaubensbiografie ist Denken, Argumente, Nachsinn, Bücher lesen, mit Menschen darüber sprechen, Teil davon. Aber gibt es einen hier, der sagt, ich habe mich da emporgedacht, bin die Treppe der Logik immer weiter höher gegangen, bis ich endlich oben bei Gott ankam. Ich hoffe, dass du so nicht über deinen Glauben denkst. Der andere Weg wäre das, was man empirisch nennt, durch unsere Erfahrungen. Und vielleicht bist du eher so ein Herzensmensch und sagst, ich kam zum Glauben durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Erfahrungen wie vielleicht in Gottesdiensten oder Erfahrungen mit Menschen, die mir etwas gezeigt haben. Aber ich glaube, niemand von euch würde hier sitzen und sagen, ich bin zu dieser festen Überzeugung gekommen, es gibt den Gott der Bibel. Dieser Gott hat sich in Jesus Christus offenbart, er ist für mich am Kreuz gestorben. Vermutlich ist niemand von euch nur über diesen Erfahrungsweg zum Glauben gekommen und sagt, jetzt habe ich so viele positive Erfahrungen mit Christen gesammelt oder mit Christus selbst. Ab heute glaube ich. Ich habe lange nachgedacht in der Vorbereitung über die biblischen Definitionen von Glaube. Lass uns mal eine anschauen, Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1 gibt eine Definition des Glaubens, diese Definition macht uns ziemlich angreifbar als Christen. Es ist so typisch der Vorwurf von Menschen, die Atheisten sind oder Skeptiker sind, die sagen, ja, ihr Christen, ihr hofft doch einfach nur auf irgendwelche Dinge. Und jetzt müssen wir sagen, genau so definiert es die Bibel halt auch. Irgendwie schwierig. Kann es nicht ein bisschen überzeugender sein? Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, bravo. Ich bin überzeugt von Dingen, die ich hoffe. Das ist doch völlig naiv, oder? Ich hoffe, dass ich 1 Million Euro nächstes Jahr bekomme und davon bin ich jetzt fest überzeugt. Jeder würde sagen, das ist naiv. So kann man doch nicht mit seinem Leben umgehen. Diese Stellung kann man doch nicht haben. Aber der Glaube, sagt die Bibel, ist ein Überzeugtsein von der Existenz ungesehener Dinge. In gewisser Weise könnten wir sagen, unbewiesener Dinge, auch wenn da Beweise sind. Ich will das nicht kleinreden. Und die Bibel ihre Gültigkeit hat und man es auch gut belegen kann und Jesus von den Toten auferstanden ist und so weiter. Aber am Ende müssen wir sagen, wenn wir beispielsweise in Krankheit, in Nöten, in Verzweiflung daliegen, sind es nicht die Argumente, die uns trösten. Es ist eine feste Überzeugung von Realitäten, die ich noch nie gesehen, geschmeckt, gefühlt, gehört oder angefasst habe. Lass uns eine zweite Definition anschauen aus der Bibel, was dieser Glaube ist, von dem Paulus hier bei den Ephesern spricht. 1. Johannes 5, Vers 4. Und das hat es in sich, was Johannes hier in seinem ersten Brief schreibt, in Kapitel 5, Vers 4, und wie er uns den Glauben erklärt. Was ist denn Glaube? 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Johannes sagt hier, der Glaube ist der Weltüberwinder. Der Glaube ist der, der ein Auge hat für etwas, was in dieser Welt nicht ist, was diese Welt überwindet und etwas sieht, was er mit seinen Sinnen nicht sehen kann. Und schaut genau rein, woher dieser Glaube kommt. Ihr Lieben, das ist so zentral. Wie beginnt der Vers? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Es ist etwas, was aus Gott kommt. Ein Überzeugtsein von Dingen, die ich nie gesehen habe. Es ist ein gottgewirkter Weltüberwinder. Und der Glaube sagt also, was ich mit Augen nicht gesehen habe, nämlich zum Beispiel, es gibt Gott, ich habe ihn aber mit Augen nicht gesehen, aber ich weiß, dass er ist. Ich habe Jesus nicht mit meinen leiblichen Ohren gehört, aber ich höre täglich seine Stimme. Ich habe den Heiligen Geist nicht gespürt, auf meiner Haut oder sonst irgendwo, aber ich lasse mich von ihm leiten. Ich habe den Himmel noch nie gesehen, aber ich warte auf meine Ankunft dort. Der Glaube spricht, ich bin völlig überzeugt von Dingen, die ich nie gesehen, gehört, geschmeckt, gefühlt, gerochen oder gespürt habe. Und achte darauf, wie es hier steht, wie es hier heißt im Text, dieser Glaube, es ist nicht irgendein Glaube, dieser Glaube hat ein Objekt. Dieser Glaube bezieht sich auf etwas, er bezieht sich, der Glaube an den Herrn Jesus. Da bin ich, dass Paulus hier aus Zufall genau diesen Titel, Herr, Kyrios, für Jesus aufnimmt in dieses Gebet. Er sagt, nein, Epheser, ich sehe etwas. Ihr seid völlig überzeugt, ihr habt felsenfestes Vertrauen, dass Christus der Herr ist. Dass ihr euch in diesem Glauben völlig unter seine Autorität stellen könnt. Und ihr euch bereitwillig unter ihn beugt. Paulus, er dankt für diesen Glauben der Epheser. Und dieser Glaube, und jetzt wird es interessant, der nicht in diesem Sinne bewiesen, gefühlt werden kann, er offenbart sich aber in etwas bei den Ephesern, was jeder sehen, schmecken, fühlen, spüren und hören kann, nämlich die Liebe, das ist der zweite Punkt, zu allen Heiligen. Die Liebe zu allen Heiligen. Dieses Wort Liebe, das hier gebraucht wird, wird in der ganzen griechischen Literatur von all den Philosophen, die wir kennen, kaum bis gar nicht verwendet. Es ist ein Begriff, der fast ausschließlich im Neuen Testament vorkommt. Und so scheint es fast, dass die Griechen dieses Konzept, diese Realität dahinter überhaupt nicht begriffen. Wenn wir etwas nicht benennen können in unserer Sprache, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir diese Realität überhaupt nicht kennen. Weil wir kein Wort dafür haben, weil wir das nicht greifen können, nicht erklären können. Und dieses Wort, ich denke, wir kennen es, es ist Agape, Liebe, Zuneigung, Wohlwollen. Und es ist ein nahezu ausschließlich biblischer Begriff für die göttliche, bedingungslose Zuneigung Gottes. Es ist ein Ausdruck von lebendigem Christsein, eine tiefe, tiefe Liebe, die sich in selbstloser Zuwendung auf andere bezieht. Es ist eine Liebe, die auf andere zugeht, nicht wenn sie liebenswert sind, sondern wie ein Theologe gesagt hat, Herr Gestadelmann, die Agape-Liebe, es ist Liebe auf Vorschuss. Es ist eine Liebe, die gerne auf Vorschuss gibt. Man braucht nichts zurück, man gibt auf Vorschuss und man gibt und man gibt und man gibt und man freut sich, wenn es zurückkommt, aber es muss nicht zurückkommen. Liebe auf Vorschuss. Und Paulus, er ist so voller Dank, weil das der Bericht ist von den Leuten aus Ephesus, weil diese Liebe ein Beweis ist. Es ist Gott in euch. Und es ist nicht nur eine Liebe zu den sympathischen Heiligen, zu den Freunden. Es ist eine Liebe, wie sagt es hier, zu allen Heiligen. Auch zu etwas schwierigen Schwester X, zum etwas nicht so leichten Bruder Y, wo man Probleme hat, wo man aneckt, wo man unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge hat, wo man Konflikte hat. Und er sagt, nein, ihr habt Liebe zu allen Heiligen. Was zeichnet einen Christen aus? Warum dankt Paulus gerade für diese zwei Dinge? Es ist einmal der Dank für eine Verbindung nach oben zu Gott, die Glaubensverbindung. Und es ist ein Dank für die Verbindung nach links und rechts, die Liebe zu den Heiligen. Und dieser Glaube und diese Liebe, das ist wirklich ein Zwillingspaar überall im Neuen Testament. Ich will ein paar Verse vorlesen. Ihr müsst sie nicht mit aufschlagen, es wird recht schnell durchgehen. Aber ein paar Beispiele, wo dieser Glaube und diese Liebe immer gemeinsam auftreten und immer als Beweis echten Glaubens, echter Nachfolge, echten Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Nun ist Timotheus gerade mit der erfreulichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glaube und eure Liebe immer noch genauso stark sind. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe, und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Man könnte also sagen, Paulus, er dankt hier den Ephesern und sagt, gut gemacht. Danke euch für euren Glauben und für eure Liebe. Oder? Wem dankt Paulus? Schaut genau in den Text. Er sagt nicht, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus und der in euch ist und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, euch zu danken. Gut gemacht, Epheser, sondern nicht aufhöre, Gott für euch zu danken. Warum dankt Paulus Gott für den Glauben und für die Liebe der Epheser? Weil er weiß, dass Glaube und Liebe nicht in erster Linie aus dem Herzen und aus dem Werk der Epheser kommen, sondern dass sie ein Geschenk Gottes sind. Und er sieht uns, er sieht dieses Aufleben der Epheser, dieses geistliche Aufleben, und er dankt dem Urheber, dem Geber dieser Dinge. Schaut einmal in Kapitel 2, Vers 8, Epheser, da bezieht er genau das auf den Glauben. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Oder man könnte auch übersetzen, Gottes Geschenk ist es. Schaut mal, wie Paulus den Brief beendet in Kapitel 6, Vers 23. Dieselbe Wahrheit. Es ist überall, wenn man es einmal sieht. Wer ist der Autor von Glaube und Liebe? Wer ist der Autor von geistlichem Wachstum? Wer ist der Urheber dieser Dinge? Er dankt nicht den Ephesern für ihre Willensstärke, für ihre Disziplin, für all diese Dinge. Er dankt dem Urheber Gott selbst. Epheser 6, 23. Friede den Brüdern und, wieder, Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater. Lieben, warum ist dieser Punkt so wichtig? Warum ist es so wichtig, richtig über unseren Glaubenswachstum nachzudenken bis zu dem Punkt, wo wir heute stehen? Ich saß gestern Abend mit meiner Frau zusammen und ich habe ihr diese Frage gestellt, die ich mir diese Woche gestellt habe. Wenn wir auf die Jahre unseres Glaubensweges zurückschauen, bei uns beiden ungefähr 11 Jahre, ein bisschen mehr, gibt es eine einzige Sache, wo ich rückblickend sagen könnte, Samuel, gut gemacht. Gut gemacht, dass du so gewachsen bist in dieser Phase. Da kannst du stolz auf dich sein. Da kannst du dir dankbar sein, dass du so diszipliniert und gut in deinem Glauben und in deiner Liebe, in deiner Geduld, in all diesen Dingen vorangegangen bist. Wenn ich zurückschaue auf diese Jahre, dann kann ich sagen, dass hier, wo ich heute stehen darf, mit all den Makeln und Fehlern und trotzdem mit einem gewissen Prozess, der da ist, ich darf eins sagen, danke Gott. Danke. Danke, dass du das gemacht hast in mir. 0% Samuel, ich kann auf nichts stolz sein, 100% Gott, danke. Und schaue ich in die einzelnen Tage, sehe ich Mühe und Tränen und Last und Disziplin und Kampf, diese Dinge sind da. Aber rückblickend wird jeder Gläubige das sagen, was Paulus sagt, Gott, dir sei der Dank. Dir sei der Dank für all diese Dinge, die du gewirkt hast. Und das gibt dem Gläubigen Ruhe. Tiefe, tiefe Ruhe in Gott mit dem Blick auf die Zukunft. Weil ganz ehrlich, wenn wir doch in die Zukunft schauen, vielleicht in den Herausforderungen, vor denen du stehst, im Leben, in der Nachfolge, im Beruf, in all diesen Dingen, man könnte manchmal einknicken vor dieser Last, vor der eigenen Unfähigkeit, vor der Sorge, vor Versagen und diesen Dingen. Aber wenn wir doch heute hier stehen dürfen und mit Paulus sagen, ich danke Gott für den Glauben und die Liebe, die er bisher gewirkt hat, dann darf ich doch auch sagen, ich danke dir Gott, dass ich dir vertrauen darf. Dass du mich auch weiter nicht im Stich lässt, sondern mich trägst, füllst und wachsen lässt. Wir könnten eigentlich sagen, wenn wir eine Gemeinde sehen, die voller Glaube und Liebe ist, wunderbar, genau so weitermachen, oder? Eine Gemeinde voller Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, die sich untereinander lieben. Das ist doch ein Stück Himmel auf Erde, wie wir es eben gesungen haben, oder? Aber Paulus hört nicht auf. Er sagt, liebe Epheser, das ist die Grundlage. Das ist Fundament. Jetzt geht's erst richtig los. Ich bete nämlich, ich bitte für euch, dass es weitergeht. Nicht stehen bleiben. Nicht zufrieden werden. Super, so können wir stehen bleiben. Weiter. Weiter mit dem Herrn, weiter in diesem Prozess des Wachstums. Und so bittet er weiter, ab Vers 16b, euch erwähnend in meinen Gebeten. Und er bittet hier, achtet darauf nicht um irdische Dinge. Diese irdischen Dinge haben in dem Gebet von Paulus erstmal keinen Raum. Für Arbeitsplatz und Wohlstand, für Gesundheit oder Kraft, für Sorglosigkeit oder für Weisheit, für wichtige Entscheidungen. Dafür dürfen wir beten. Wir müssen sogar, wir werden aufgefordert in der Bibel, diese Dinge zu Gott zu bringen. Aber Paulus hat etwas weit, weit Wichtigeres für die Epheser. Ihm, da brennt etwas auf der Seele für die Epheser, das weit über diese irdischen Dinge hinausgeht. Ihm ist eins wichtig, Epheser, ich bete für euch, dass ihr auf diesem Fundament von Glauben und Liebe weiter aufbaut und immer mehr eine Sache tut, Gott erkennt. Lass uns einmal diese Punkte anschauen. An wen richtet sich sein Gebet? Zu wem betet Paulus? Ich weiß nicht, was du in der Regel für eine Anrede verwendest. Betest du zu Jesus? Manche beten auch zum Heiligen Geist. Wir finden etwas, ein Muster im Neuen Testament, das sich überall durchzieht. In der Regel richten sich alle Gebete an Gott, den Vater. Wir finden kein einziges Gebet an den Heiligen Geist und durchaus Gebete auch an Christus. Aber in der Regel, wenn Paulus betet, betet er zu Gott, dem Vater. Er nennt ihn ja sogar hier in Vers 16b, den Gott, in Vers 17a, Entschuldigung, Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und wie nennt er Gott den Vater? Euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Merkt ihr, was Paulus erwartet in diesem Gebet, weil er sein Gebet an den richtet, den er den Vater der Herrlichkeit nennt. Den Vater des unendlich großen Reiches. Den Vater der Heiligkeit Gott selbst. Denjenigen, der alles besitzt, was man nur besitzen kann. Der voller Macht und Pracht und Schönheit und Herrlichkeit ist. An ihn richtet er sein Gebet. Und dieser Gott ist nicht nur der, an den er das richtet, der Adressat ist, er ist auch das Ziel dieses Gebetes. Zuerst kommt Gott im Gebetsleben von Paulus, und zwar er allein, und dann wiederum Gott und Gott und Gott. Gott ist der Anfang im Gebet des Paulus, er ist die Mitte und er ist das Ende. Ihr Lieben, wenn wir auf die Knie gehen, ich weiß nicht, wann du deine Gebetszeiten hast am Tag, morgens oder im Auto, gut, da kann man nicht auf die Knie gehen, aber ich weiß nicht, wann du so deine Zeiten hast. Ich hoffe, du hast eine Zeit, mindestens eine am Tag, wo du sagst, das ist Gebetszeit. Da soll nichts klingeln und vibrieren und stören. Da will ich meinem Gott begegnen. Mache dir bewusst, was Paulus sich hier bewusst macht. Er betet zum Gott unseres Herrn Jesus Christus, zum Vater der Herrlichkeit. Was für ein Privileg. Nenne mir eine Sache, die er nicht tun könnte. Ein Problem, wo seine Kraft nicht reicht. Eine Not, wo er nicht weiter weiß. Es ist der Vater der Herrlichkeit. Und deswegen betet Paulus mit Zuversicht, mit festem Glauben und Überzeugung und Vertrauen, dass Gott erhören wird. Aber wie? Er betet zu Gott, dem Vater, nicht als dem fernen Gott, der er ja ist, dem wir eigentlich nicht begegnen können. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. 1. Timotheus, Vers 6. Und niemand hat ihn gesehen, noch kann er Gott sehen, sagt die Bibel. Und deswegen betet er zu dem Gott, dem Vater der Herrlichkeit, durch einen Mittler, Jesus Christus. Der Mittler, weil Paulus weiß, er wird mein Gebet hören, weil ich in Christus zu ihm komme, für den, der für mich starb, sein Leben ließ und auch verstand. Der mich vor ihm jetzt in diesem Moment heilig und untadelig stehen lässt, trotz meiner Sünde. Aber sein Blut bedeckt alles. Und ich darf mich jetzt ihm nahen. Ich will es dir ganz besonders zusprechen, dieses Gebet, dieses Bittgebet, gerade in Zeiten geistlicher Not und Strauchelns zu beten. Das ist der Irrtum, den wir Menschen haben. Jetzt kann ich nicht beten. Schau meine letzten Tage an, so viel Versagen, so viel Schuld. So viel, was ich mir vorgenommen und nicht getan habe. So viel, was ich nicht tun wollte und trotzdem getan habe. Herr, ich komme morgen. Ich gebe mir noch mal richtig Mühe und dann komme ich. Nein, Paulus betet zum Vater der Herrlichkeit durch Christus. Und er macht sich bewusst, meine Schuld ist bedeckt. Und über diese Brücke, die Jesus geschlagen hat, darf ich jetzt zu ihm kommen. Wofür betet er? Er betet für eine ganz bestimmte Gabe. Oder ein Geschenk. Schaut mal her. In Vers 17, dort sagt er, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Er bittet um eine Gabe. Er bittet um etwas, was vom Himmel in unsere Herzen hineinkommen soll. Etwas, was Gott geben muss. Etwas, was die Epheser sich nicht nehmen können, in ihren Schrank stellen können. Etwas, was man nicht durch schlaue Bücher lesen, sich anlesen kann. Etwas, was nur einen einzigen Kanal hat, und es ist der Kanal von Gott zu uns Menschen. Er gebe euch etwas, eine Gabe. Und es muss uns tief demütig machen, ihr Lieben. Paulus weiß, und deswegen richtet er sich an den Urheber allen Wachstums, nämlich Gott selber. Gott, ich bete für die Epheser weiter. Es soll weitergehen bei ihnen. Sie sollen stark werden in dir. Deswegen gebe du ihnen. Nämlich was? Den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Rienecker, ein lutherischer Theologe aus dem letzten Jahrhundert, er hat in der Wuppertaler Studienbibel und vielen anderen Dingen mitgewirkt. Er übersetzt es sehr gut hier. Er sagt, genauer übersetzen könnte man mit, er gebe euch Geistwirkungen der Weisheit und der Offenbarung. Er gebe euch Geistwirkungen, nicht so einen unpersönlichen Geist, der uns irgendetwas gibt. Nein, er arbeite, er knete, er forme in euch hinein, in eure Seelen und Herzen, Wirkungen des Heiligen Geistes. Und er beschreibt es ja auch, zwei Dinge, die der Geist dann tut. Diese Geistwirkungen, Weisheit, Sophia, und Offenbarung, Apokalyptika. War ganz erstaunt hier, aber logisch, Offenbarung, Apokalypse. Wir verbinden damit Weltuntergang. Eigentlich heißt es Enthüllung. Er gebe euch den Geist von Weisheit und Enthüllung. Wo soll der Geist uns weise machen? Was soll er uns enthüllen? Das finden wir in Vers 18. Da finden wir, was der Geist tun soll, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Ihr Lieben, wie nie zuvor wurde mir bei der Vorbereitung bewusst, dass ich als Mensch eine dicke, undurchdringliche Decke vor meinem Herzen hängen habe. Und diese Decke verhindert jeglichen Zugang zu Gott. Verhindert diesen Eintritt in seine Herrlichkeit, verhindert die Begegnung mit ihm. Es ist eine Decke der Schuld, der Unwissenheit, der Sünde, der Unvollkommenheit. Und Paulus, er betet und sagt, ich bete so, dass Gott euch etwas gibt, nämlich Geistwirkungen. Und dieser Geist soll eure Herzensaugen sehend machen. Er soll die Decke vor euren Herzen wegnehmen, dass ihr direkt Gott seht und ihn erkennt. Ich glaube, das ist wie das Gleiche, was er hier sagt. Wenn Paulus sagt, er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, in Vers 17, ist es eigentlich genau das Gleiche wie in Vers 18. Er erleuchte euch an den Augen eures Herzens. Im Kern sagt Paulus, mein Hauptgebet, Epheser, ist, dass Gott eurem inneren Auge, das bisher so getrübt war, wo die Linsen gefehlt haben, wo ihr nur verschwommen gesehen habt, dass in eurem Herzensaugen, dass eure Seele Augen bekommt und eine innere Sehkraft, um Gott zu erkennen. Denn genau ist das Ziel. Das ist das Ziel des Gebetes Gottes. Es ist der Höhepunkt dieses Textes in Vers 17b. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. In der Erkenntnis Gottes. Das ist das Herzstück. Paulus sagt, liebe Epheser, ich bin dankbar für euch. Ich bin so dankbar. Ich habe euch gesehen, ihr wart Götzenanbeter. Eure Ehen waren kaputt. Ihr wart in Zauberei und Okkultismus verfangen, all diese Dinge. Und ich sehe Glauben und Liebe, aber geht weiter. Und wenn ich euch nur eine Sache ans Herz legen kann, eine Sache, die, für die ich jeden Tag, wenn ich für euch bete, bete, dann ist es das, dass Gott euch seinen Geist gibt und ihr Gott selbst sehen könnt. An eurem inneren Herzensauge. Dass ihr ihm begegnet und sieht und erkennt, wie er wirklich ist. Das ist das höchste Gut. Das ist das schönste Privileg. Und das ist auch die größtmögliche Wirkung im Leben der Epheser. Es ist Gott selbst. Sehr, sehr interessant, hier wird nicht nur dieses Wort für Erkenntnis in 17b, das übliche Wort hier im Griechischen wäre Gnosis. Kennen wir auch von der Sekte, die dann später überall auftrat, diese Gnosis-Sekte. Aber Paulus nutzt hier ein noch stärkeres Wort, nicht nur Gnosis, sondern Epignosis. Und das wird in der Regel verwendet, selbst für den Moment, wenn ein Mann und eine Frau heiraten und zum ersten Mal zusammenkommen. Adam erkannte Eva. Das ist genau dieser Begriff in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Da taucht dieses Wort auf. Adam erkannte Eva. Sie wurden eins. Sie fanden aus zwei Personen gemeinsam zusammen, wurden zu einem Fleisch. Und dieses Wort steht hier für Erkenntnis seiner selbst, für Erkenntnis Gottes. Paulus wünscht sich, dass die Gläubigen in Ephesus und der lebendige Gott, dass sie ihn erkennen, sie ihm begegnen, sie ihn erfahren und zu ihm hinwachsen. Nichts, ihr Lieben, wird dich und mich so verändern, wird so eine praktische Auswirkung auf unser Leben haben, unser Charakter, unser Denken, unsere Gewohnheiten, wie die Begegnung auf dem Boden kniend, vielleicht die Bibel vor uns, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Nichts wird uns so sehr verändern. Wir wollen auf praktische Dinge, praktische Hilfen, früher aufzustehen oder dieses zu machen oder drei Schritte zu irgendwas. Das können Stützen sein, allemals. Aber die echte Veränderung, die erfahren wir in der Gegenwart Gottes. Nirgendwo sonst. Und ich meine damit nicht so sehr Lobpreis in der Gemeinde. Das ist wunderbar, wie eben gemeinsam zu singen. Ich meine nicht so sehr Veranstaltungen oder Dinge, sondern dieses ganz Simple, wie Paulus das hier schreibt und auch erlebt. Ein Mensch vor seinem Gott. Und nichts dazwischen, weil Christus dazwischen steht und diese Beziehung wiederhergestellt hat. Und in ihm sein, zu ihm beten und ihn erkennen. Vielleicht ist es die größte Krise in unserer evangelikalen Welt heute. Und vielleicht in vielen Leben auch von hier kennen und begegnen wir Gott. Ich meine damit auch nicht so sehr Bücher über die Eigenschaften Gottes zu lesen. Es ist wunderbar. Vielleicht die besten Bücher, die wir lesen können, sind Bücher über das Wesen Gottes. Wundervoll. Aber ich kann ein Buch durchstudieren und ihm keinen Millimeter näher gekommen sein. Ich kann hier in die Gemeinde kommen und ihm trotzdem keinen Millimeter erkannt haben. Denn es geht nur, wenn wir uns demütigen, wenn wir anerkennen, was muss geschehen. Gott muss etwas geben, seinen Geist. Und ich kann nur empfangen. Und dann könnte man jetzt mal, ja, das ist dann ja simpel, dann kann ich ja gar nichts machen. Ihr Lieben, gibt es etwas Schwierigeres, wie sich zu demütigen? Ganz ehrlich, manchmal würde ich lieber eine Woche lang harte Arbeit machen, wie mich einmal zu demütigen. Das möchte ich nicht, aber wir müssen. Vielleicht können wir das so verstehen, was Paulus hier meint mit diesem Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Da wird ein Sohn geboren. Und er ist Sohn eines Milliardärs. Und da liegt dieser kleine Säugling in der Wiege und er schreit wie jedes andere Kind. Um Essen oder um Wärme oder Nähe. Und er wächst heran und er hat die gleichen Probleme wie jeder andere Zweijährige. Und er kommt in die Schule und muss alles lernen wie jeder andere Sechsjährige. Aber irgendwann mal lernt er die Welt kennen, lernt er seinen Vater kennen und merkt, Moment mal. Mein Vater ist Milliardär. Ich habe alles. Ich dachte, ich bin einfach wie jeder andere und ich habe das überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich habe das gar nicht gesehen, aber mein Vater hat ja alles. Und ich bin in einer absolut privilegierten Situation, Zugang zu allem Wohlstand zu haben, den es nur gibt. Daraus etwas Wunderbares zu machen. Und das will Paulus, dass die Epheser erkennen. Sie sollen aus diesem Säuglingsstadium, wo sie gar nicht begreifen, was für ein unendlicher Segen ihnen zur Verfügung steht, wie privilegiert sie sind, sie sollen es immer mehr erkennen. Erkennen und erkennen. Und begreifen, welche unfassbaren Gaben Gott ihnen zur Verfügung stellt. Und dann, sagt Paulus, wird was passieren. Er sagt, Epheser, dafür bete ich für diese Gotteserkenntnis durch den Geist, für diese innere Sehkraft, eine Brille für eure Seelen, dass ihr Gott seht, dafür bete ich, denn dann hat es Folgen. Und drei Folgen nennt er hier. Ich will nur kurz auf sie eingehen, die werden wir uns nämlich beim nächsten Mal, vor allem die dritte, noch mal genauer anschauen. Drei Folgen nennt er hier ab Vers 18. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Interessant, oder was er hier sagt. Das erste ist Hoffnung der Berufung. Und er sagt, ich will, liebe Epheser, dass ihr nicht etwas nur glaubt, vermutet, mutmaßt. Wenn ihr diesen Gott kennt, ihn erkennt, dann wisst ihr etwas. Ihr seid felsenfest überzeugt von einer Sache, nämlich ihr habt eine unerschütterliche Hoffnung, weil dieser Gott euch berufen hat. Und weil Gott euch, Epheser, berufen hat, dienen euch alle Dinge zum Besten. Ihr habt eine unerschütterliche Hoffnung. Mir ist gleich Römer 8, Vers 28 hier eingefallen, wo Paulus an anderer Stelle sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Genauso wie es hier in unserem Text steht. Ihr habt eine Hoffnung, weil ihr wisst, Gott hat mich berufen. Und mit dieser Berufung geht Sicherheit einher. Und ich hoffe fest auf ihn. Ich kann am Boden liegen, zerschlagen an meiner Seele. Mut und kraftlos, aber eins weiß ich, er hat mich berufen. Und alles dient mir zum Besten. Und ich vertraue und hoffe auf ihn. Das ist pure Glaubenspraxis. Das ist es, was uns stärkt und hilft. Und das Schöne ist, er sagt, Epheser, wenn ihr dahin kommt, euren Gott zu erkennen und zu kennen, dann wisst ihr, ich habe unerschütterliche Hoffnung. Aber nicht nur das, ich habe auch ein herrliches Erbe. Das ist der letzte Teil von Vers 18, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und jetzt beginnt Paulus sich zu überschlagen. Das ist wie so eine Treppe, meine, das ist ein Klimax, so eine dreistufige Steigerung. Die erste Treppe ist Hoffnung und der Berufung. Und jetzt kommen immer mehr Wörter dazu, bis er am Ende, ich glaube, bei 6 oder 7 Nomen in einer Stufe ist. Der überschlägt sich regelrecht und sagt, das steht euch zur Verfügung. Erkennt Gott und dann werdet ihr Hoffnung der Berufung haben. Dann werdet ihr die Herrlichkeit eures Erbes sehen. Was hat Gott uns verheißen? Was hat er uns versprochen? All die Dinge, die wir schon in den Versen 3 bis 14 gesehen haben. Ihr Lieben, was für ein Erbe steht uns zur Verfügung? Ich habe von diesem Milliardärssohn geredet. Das ist nichts, nichts im Vergleich zu dem, was der Gläubige hat. Ewiges Leben, Auferstehung aus den Toten, Leitung durch Christus schon in diesem Leben, Hoffnung auf eine Herrlichkeit, die nie endet, Gott selbst zu begegnen, all die Lieben wiederzusehen, die uns vorausgegangen sind. Und das alles als Erbe. Ich weiß nicht, was du für dein Erbe getan hast, falls du schon mal eins bekommen hast, in der Regel nichts. Es ist ein Erbe, es ist ein Geschenk. Und Paulus sagt, diese Herrlichkeit, sie, ihr werdet wissen, dass sie da ist und es wird euch Kraft geben. Und dann kommt die dritte und letzte Stufe und die werden wir uns nächste Woche ganz, ganz ausführlich anschauen, weil die zieht sich bis Vers 23. Da kommt Paulus zu seinem eigentlichen Punkt und er zieht sich dann durch den ganzen Epheserbrief durch, weil er sagt, Epheser, begreift ihr es nicht? Christus lebt in euch und damit, schaut mal, wie er es hier nennt in Vers 19, und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus. 6 Begriffe, die alle mit Größe, Macht, Kraft, Stärke zu tun haben. Die Worte gehen ihm aus, um einen Punkt zu machen. In Christus habt ihr ein Dynamit, das ist ja Dynamis, eine Kraft bekommen, die alles zerschlagen kann. Die alles zerschlagen wird. Und wenn ihr Gott kennt und seine Macht, dann werdet ihr ruhen in ihm. Und werdet begreifen, welche überragende Kraft am Wirken ist. Was für eine schiere Wucht Gottes durch seinen Geist in unser Leben kommt. Und wie es nichts gibt, was nicht zerschlagen werden kann dadurch. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt und mit welchem Paket du gekommen bist. Ich weiß nicht, was dich belastet. Ob da Ketten sind, die um dich gelegt sind, von Sünde, von Süchten, von Problemen, von Zweifeln. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch ziemlich zufrieden heute hierher gekommen. Vielleicht zu zufrieden. Und selbstsicher, läuft bei mir, funktioniert gut, ich komme klar. Ja, Gott als Nebensache in meinem Leben, ja. Egal von welcher Seite wir kommen, ein Punkt ist so zentral. In diesem Gebet zeigt Paulus, jeder einzelne Schritt meines Glaubens, jeder Fortschritt, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ich danke Gott. Nicht uns, Herr, nicht uns, dir gebührt die Ehre. Und wenn ich nach vorne schaue, dann weiß ich etwas, ich kenne meinen Weg nicht. Da stehen Dinge und Probleme vor mir und ich kann sie nicht lösen, auf mich alleine gestellt, aber eins weiß ich. wenn ich mich vor Gott demütige, mich vor ihn hinwerfe und sage, Herr, hier bin ich, erleuchte mich, schenk mir Erkenntnis, lass mich dich sehen, gebe mir diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dann dürfen wir Gott erkennen und sehen. Und dann dürfen wir unerschütterlich wissen, egal was kommt, ich gehe an seiner Hand, wie wir es in dem Chorlied gehört haben. Und nichts kann mich erschüttern. Ich stehe vor diesen Dingen, die mich vielleicht seit Jahren belasten, aber ich liefere mich und diese Sünden und Dinge ihm aus und sage, Herr, übergieße es mit dem reinigenden Blut deines Sohnes. Lass mich dich sehen und lass mich diese Kraft kennenlernen. Ich sehne mich danach. Ich hoffe, du sehnst dich auch danach. Lasst uns zu Gott eilen. Lasst uns diese Zeit nehmen, zu ihm zu gehen. Zu dem Einzigen, der diese Dinge geben kann. Uns geben wird, wenn wir uns ihm so nahen, weil er es versprochen hat. Amen. Lade ich ein zu einer Gebetsgemeinschaft, steht gerne auf dazu und ich schließe dann ab. Herr, es tut so gut, in unserem Leben, das von Vergänglichkeit, von Unzulänglichkeit geprägt ist, vor dir zu stehen, dem Ewigen, dem Allwissenden, dem Allmächtigen und dem Gott und Vater der Herrlichkeit, wo alles vollkommen, wo alles ganz, wo alles in Fülle ist. Und ich bete so sehr, dass wir als Gemeinde vor allem das erkennen, wer du bist und wie groß du in dieser Welt und in unserem Leben am Wirken bist. Herr, wenn wir dich sehen und nur dich, wie klein werden all die Probleme und Sorgen und Lasten und wie groß und überfließend Dank und Anbetung. Herr, ich weiß nicht, wo jeder von uns hier steht und was jeder denkt und fühlt, aber du weißt es, du bist uns allen nah, jedem Einzelnen hier. Ich bete so, dass du jeden von uns von dem Ort, wo wir gerade innerlich stehen, hinführst in dein Heiligtum. Im Bewusstsein, dass wir durch Jesus Christus diesen Zugang haben. Danke für alles, was du tust. Lass uns dich erkennen, Gott, durch deinen Geist, der Weisheit und der Enthüllung. Amen.